Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG.
Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt-, Energie-, Arbeitsschutz- und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es um die Änderung 1 der ISO 14001, aber auch vieler anderer ISO-Normen zum Managementsystem. Im Februar 2024 ist diese Änderung als ISO-Amendment bei der ISO erschienen. Ein ISO-Amendment ändert den Inhalt einer Norm. In Deutschland wurde diese Änderung dementsprechend als Änderung 1 im Mai 2024 veröffentlicht. Für jede der davon betroffenen Normen, unter anderem neben der ISO 14001 auch die ISO 9001, die ISO 45001 und die ISO 50001. Im Grunde genommen besteht dieses Amendment nur aus zwei Sätzen. Im ersten Satz wird gefordert, dass bei der Betrachtung des Kontextes, also im Unterabschnitt 4.1 der Norm, geprüft wird, ob der Klimawandel ein relevantes Thema ist. Und im zweiten Satz wird in den Normabschnitt 4.2 Anforderungen interessierter Parteien darauf hingewiesen, dass relevante interessierte Parteien Anforderungen bezüglich des Klimawandels haben können. Also eine neue Anforderung, ein neuer Hinweis. Warum hat man das Ganze gemacht? Hintergrund ist die sogenannte London Declaration, die die ISO-Hauptversammlung im September 2021 beschlossen hat. Da wurde nämlich gefordert, dass die Ergebnisse der Klimawissenschaft und der damit verbundenen Übergänge bei der Entwicklung aller neuen und überarbeiteten Normen aktiv berücksichtigt werden sollen. Im Jahr 2022 wurde dann geprüft, ob eine Revision der ISO 14001, die ja aus dem Jahr 2015 stammt, durchgeführt werden soll. Und das Ergebnis war, dass es zunächst keine Revision geben soll, dass aber die Berücksichtigung des Klimawandels, die natürlich bei ISO 14001, der Norm zum Umweltmanagementsystem, besonders relevant ist, mittels eines Amendments vorgezogen werden soll. Und dieses Amendment wurde dann eben auch auf andere Normen ausgedehnt. Zugleich wurde der Text in den Annex SL, der verbindliche und gemeinsame Textbausteine für die Autoren der Normen enthält, aufgenommen, sodass er in Zukunft eben bei allen neuen oder überarbeiteten Normen auftauchen muss. Ja, die Absicht dieser Änderung, ich glaube, ist klar geworden, ist, dass der Klimawandel bei der Kontextbetrachtung, also der Ermittlung der Themen, die die Effektivität eines Managementsystems positiv oder negativ beeinflussen können, sowie der Anforderungen in interessierter Parteien, auf jeden Fall berücksichtigt wird. Das ist ein Thema, wie gesagt, dem Umweltmanagementsystem liegt es sowieso nahe und in vielen Fällen haben Unternehmen den Klimawandel ohnehin berücksichtigt, denn Treibhausgasemissionen, sei es des eigenen Unternehmens, sei es auch in der Lieferkette, beeinflussen ja den Umweltzustand, Klima. Und deswegen ist es potenziell ohnehin ein Thema im Umweltmanagement. Ganz analog sieht es im Energiemanagement aus, denn einer der Hintergründe, warum wir dort überhaupt eine Norm, die ISO 50001 haben, ist ja, dass energiebedingte Emissionen mit 80% Anteil global an den Treibhausgasemissionen der wichtigste Treiber des Klimawandels sind, also auch da die Emissionen des Unternehmens einen erheblichen Einfluss haben können. Aber es spielt eben auch eine Rolle in anderen Unternehmen. Im QM etwa könnte man an die Unterbrechung von Lieferketten, zum Beispiel infolge von Extremwetterereignissen denken oder an Einschränkungen der Produktion infolge hitzebedingten Kühlwassermangels. Im Arbeitsschutzmanagement könnte zum Beispiel die körperliche Belastung bei Arbeiten im Freien oder in der Außentemperatur ausgesetzten Hallen etwa durch zunehmende Hitzewellen eine Rolle spielen. Man sieht also schon in der Sprache der neuen EU-CSR-Richtlinie, im QM oder im Arbeitsschutzmanagementsystem oder in anderen Normen jenseits des Umwelt- und Energiemanagements spielt eher die Outside-In-Perspektive eine Rolle, also die Einwirkung des Klimawandels auf das jeweilige Thema. Ja, Anforderungen interessierter Parteien kennen auch inzwischen viele Unternehmen zum Klimawandel. So haben sich ja manche Automobilhersteller zur Klimaneutralität ihrer Produktion bis zu einem bestimmten Jahr unterschiedlich je nach Hersteller verpflichtet. Und das kommt dann inzwischen auch bei den Automobilzulieferern an, die sich etwa zur Klimaneutralität bis zu einem bestimmten Jahr verpflichten sollen. Ja, diese Ergebnisse der Kontextbetrachtung fließen natürlich an vielen Stellen dann weiter im Managementsystem ein, etwa in die Betrachtung der Risiken und Chancen. Gegebenenfalls sind dann Maßnahmen festzulegen, um Risiken und Chancen zu beherrschen. Die Kontextbetrachtung ist aber auch eine Grundlage für die Festlegung von Unternehmenspolitiken bei der Umwelt- oder Energiepolitik. Kann eben zum Beispiel das Thema, will man sich als Unternehmen zur Klimaneutralität verpflichten, eine Rolle spielen? Oder man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man sich zu der bei der Verringerung der Treibhausgasemissionen gebräuchlichen Hierarchie Vermeidung vor Reduzierung, vor Neutralisierung, vor Kompensation entscheidet. Oder dass man auch im Zusammenhang mit den Umwelt- oder Energiezielen darüber nachdenkt, ob man sich zum Beispiel der verbreiteten Praxis auch in der Politik oder daran orientiert von mittel- und langfristigen Zielen, etwa für den Zeithorizont 2030, 2045, wie er sich zum Beispiel im Klimaschutzgesetz oder im Energieeffizienzgesetz wiederfindet, ob man das vielleicht auch auf die unternehmerische Ebene überträgt. Man hat vielleicht interessierte Parteien, die nach wissenschaftsbasierten Klimazielen fragen, wie sie zum Beispiel von der Science-Based Targets Initiative gefördert werden. Kann man sich natürlich auch mal mit beschäftigen. Wem das jetzt alles zu schnell und zu weit geht, natürlich liegt es weiterhin im Ermessen des Unternehmens, welche Anforderungen interessierter Parteien man eingeht, aber die Beschäftigung ist auf jeden Fall wichtig. Ja, und beim Thema Maßnahmen zur Zielerreichung, ich hatte es bei der Politik gerade schon angesprochen, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, welche Emissionsreduzierungen erforderlich sind, um wissenschaftsbasierte Klimaziele zu erreichen, wird man feststellen, dass viele Unternehmen werden feststellen, dass sie das in der Regel gar nicht erreichen können, sondern dass man bei bestimmten Dingen auf treibhausgasneutrale Angebote angewiesen ist. Etwa wenn man Schwerlastverkehr braucht, um seine Produkte an den Kunden zu bringen. Und deswegen kommt man eben typischerweise mit Vermeidung und Reduzierung alleine nicht hin. Ich hatte diese Maßnahmenhierarchie genannt, Vermeidung und Reduzierung vor Neutralisation und Kompensation. Unter Neutralisation versteht man das Entfernen von Treibhausgasen aus der Atmosphäre. Da gibt es die sogenannte naturbasierte Neutralisation, zum Beispiel durch Bodenschutz oder Aufforstung. Problematisch typischerweise ist dabei die Dauerhaftigkeit, also wer garantiert ein, dass ein aufgeforsteter Wald nicht bei einem Waldbrand abbrennt oder später doch abgeholzt wird, um daraus Pellets zu verfinden, sodass das gebundene CO2 letztendlich dann doch wieder freigesetzt wird. Die technologische Neutralisation wird gerade erst erprobt. Da gibt es noch keine großflächigen, praktikablen Methoden. Aber nach der Vermeidung und Reduzierung wird man eben heute in vielen Fällen zur Erreichung von anspruchsvollen Reduktionszielen um solche Maßnahmen nicht herumkommen. Die Kompensation, darunter versteht man Klimaschutzprojekte, die zum Beispiel zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen außerhalb der eigenen Lieferkette finanziell zu unterstützen. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.